Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 12 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und Kopfhalschirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder mal Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hi Tobias. Im neuen Semester starten wir mit frischer Energie, wie wir beide vorhin festgestellt haben, und mit einem super wichtigen Thema, und zwar dem Kopf-Halskarzinom. Aber vielleicht noch mal ein paar Bemerkungen zum letzten Semester. Da haben wir nämlich ziemlich viele Rückmeldungen bekommen und erfreulicherweise waren die sehr positiv. Natürlich positiv, und das ist wirklich ermutigend, denn es muss man ja dazu sagen, wir zwei haben ja von Podcasts eigentlich überhaupt keine Ahnung, auch wenn wir schon viel Lehre gemacht haben. Und das ist wirklich gut, dass es so gut die erste Staffel eingelaufen ist.
Ja, und insgesamt finde ich es auch schön, dass unser Podcast schon über 1000 Mal gehört worden ist. Und ich habe mich auch sehr über das Feedback gefreut und dass sich da Hörer und Hörerinnen wirklich die Mühe gemacht haben, uns rauszusuchen auf der Homepage der Klinik und uns E-Mails zu schreiben persönlich oder Kommentare abzugeben. Das war natürlich super. Und ein häufiger Wunsch war tatsächlich, dass wir im Podcast die Themen noch ein bisschen gefärbter aus unserer Sicht und mit unserer Brille darstellen und dass wir das noch ein bisschen persönlichere Erfahrungen mitgeben. Und das werden wir natürlich versuchen zu beherzigen. Ein weiterer Wunsch war tatsächlich, einen einfacheren Weg zu uns zu finden, wie uns jetzt auf der Homepage zu suchen. Und da haben wir tatsächlich uns jetzt auch eine E-Mail eingerichtet, über die man uns erreichen kann und gezielt uns Rückmeldung geben kann. Und da freuen wir uns natürlich, wenn da Rückmeldung kommt und wir unseren Podcast weiter verbessern können. Und die E-Mail ist relativ einfach. Die ist Hals über Kopf, Ü eben mit UE geschrieben. Also halsüberkopf@med.uni-tübingen.de. Und da kann man uns ab sofort erreichen. Ich schreibe es auch nochmal mit in die Shownotes, dann kann man einfach draufklicken. Und da freuen wir uns selbstverständlich über jedwedes Feedback. Müssen aber auch dazu sagen, was wir nicht leisten können, ist, was uns auch erreicht hat, dass quasi spezielle Krankheitsfragen an uns herangetragen werden und quasi so eine Art Online-Sprechstunde eingefordert wird, wo wir gezielt auf einzelne Krankheitsbilder und auf gezielte Fragen irgendwie eingehen sollen. Das ist nichts, was wir tatsächlich abbilden können. Insofern, wenn es da eine Frage gibt, am besten einen Termin bei uns ausmachen.
Genau, auch wenn wir das gerne würden, aber wir kriegen ja schon so 50 bis 60 E-Mails am Tag und dann würde das auch untergehen. Die Erwartung können wir einfach nicht erfüllen. Ja, aber Rückmeldung ist super wichtig und wie gesagt, wir haben auch jetzt schon versucht, diese Rückmeldung ein bisschen jetzt einzuarbeiten in das laufende Konzept. So, zurück zu den Kopf-Halskarzinomen.
Genau. Du hast ja schon gesagt, wir wollen jetzt quasi den nächsten Themenblock, und das wollen wir auch beibehalten, dass wir immer so blockweise Themen besprechen, uns dem Kopf-Hals-Karzinom widmen. Und das ist ein extrem wichtiges Thema, weil es in unserem Klinikalltag eigentlich jeden Tag auch vorkommt. Was wir festgestellt haben, ist ja, ne, Stefan, Kopf-Hals-Karzinom ist ein ziemlich breites Feld. Da könnte man locker mal so 20 Folgen drüber aufnehmen.
Absolut. Und die Thematik ist auch sehr im Wandel. Also ich habe früher ja sehr viel Tumorkonferenz gemacht und wenn ich jetzt heute nochmal in die Tumorkonferenz gehe oder auch mit den Radioonkologen spreche, da sieht man einfach, wie viel Wandel da ist. Brutal viele Studien, die da am Laufen sind. Neue Therapieansätze, die jetzt auch schon einfach standardmäßig in die Therapie eingeflossen sind in den letzten paar Jahren, wie Checkpoint-Inhibitoren, CAR-T-Cells und so weiter. Und ich glaube, du hattest auch schon da einen super Experten im Visier, der uns so ein bisschen die Future Perspective näher bringen kann. Aber dazu verraten wir jetzt noch nichts.
Ja, genau, so ist es. Also für unsere Special-Folge am Ende des Blogs mit dem Ausblick über den Tellerrand habe ich schon einen Special Guest im Kopf. Mal gucken, ob wir ihn dazu kriegen, dass er auch hier mitmacht. Und du hast es jetzt vorhin schon angesprochen, du hast häufiger mal Tumorkonferenz gemacht. Ich glaube, Tumorkonferenz ist jetzt nicht für alle gleich ein Begriff. Und deswegen wäre da vielleicht auch mal ein Vorschlag, dass wir eine Folge machen mit einer Tumorkonferenz, so wie sie auch so ablaufen würde, dass man mal da den Einblick bekommt, wie eine Tumorkonferenz bei uns im Klinikalltag ist. Bin gespannt, wie wir das im Podcast, wie das so klappt, ob wir das so abbilden können, aber ich glaube, das könnte eine interessante Folge werden.
Ja, mit ein bisschen Glück kriegen wir noch einen Radio-Onkologen dazu. Das wäre cool.
Das sollten also, wir auf jeden Fall.
Genau, aber dazu kommen wir ganz zum Schluss nochmal. Gut, steigen wir ein. Also der Themenblock Kopf-Hals-Karzinome ist unglaublich groß. Und was wir jetzt hier abbilden in diesen nächsten paar Podcast-Folgen, sind die sogenannten Plattenepithelkarzinome der Schleimhäute. Weil die einfach die häufigsten Kopf-Hals-Karzinome sind und ansonsten das Thema zu breit werden würde. Typische Lokalisationen sind also Larynx, das klassische Larynxkarzinom, Pharynx, also hier Hypopharynx und Oropharynx. Der Nasopharynx ist selten und die Mundhöhle.
Letztlich als einzelnes Organ ist in der HNO der Larynx am häufigsten betroffen. Wenn wir die Region angucken, dann ist es tatsächlich jetzt mit starkem Zuwachs der Prävalenz in den letzten Jahren der Oropharynx. Du hast schon erwähnt, wir werden uns in den nächsten Folgen aufs Plattenepithelkarzinom der Schleimhäute konzentrieren. Wir werden nicht sprechen über Schilddrüsenkarzinome, Speicheldrüsenkarzinome, Nasennebenhöhlenkarzinome und auch Hauttumore, die letztlich ja auch in der HNO vorkommen. Aber da kommen wir vielleicht einfach im späteren Block mal, im späteren Semester dazu.
Ja, als wir zwei mit HNO angefangen haben, war es ja so, dass eigentlich alle diese Patienten Raucher und möglicherweise Alkoholiker waren. Also das waren einfach fast alle. Und es sind heute immer noch die wichtigsten Faktoren, das werden wir auch immer wieder wiederholen. Es ist unglaublich, wie häufig das vorkommt, aber es gab einfach einen Faktor, der insbesondere beim Oropharynxkarzinom als Ursache dazugekommen ist, und zwar ist das HPV, also humane Papillomaviren. Und wir werden über das Thema in der nächsten Folge noch ein bisschen tiefer sprechen.
Und HPV ist dann nicht nur ein Faktor, der Kopf-Hals-Karzinom triggert, sondern auch ein wichtiger prognostischer Faktor. Wobei es da mittlerweile zahlreiche weitere Faktoren gibt, die für die Therapie oder bei der Therapie mit berücksichtigt werden müssen.
Genau, und das ist wegen das, was besonders im Wandel ist. Ne? Fangen wir mal mit ein paar Zahlen an, ist langweilig, aber irgendwie auch wieder interessant und wichtig. Ich musste das auch nochmal nachschauen. Also Plattenepithelkarzinome in Deutschland, in der Kopf-Hals-Region, sind bei Männern mit 5% der vierthäufigste Tumor. Das ist schon ganz schön viel und die Mortalität liegt bei 6,7 pro 100.000 Einwohnern. Bei Männern und Frauen ist es nur 1,8. Also es gibt einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Häufigkeit angeht. 2022 gab es bei Männern 2611 Neuerkrankungen und bei Frauen nur 456. Also das ist schon ein ziemlich krasser Unterschied. Insgesamt sind die Zahlen hier ein bisschen rückläufig, aber Männer sind eben 6-mal häufiger betroffen als Frauen.
Als weitere große Gruppe gibt es eben die Karzinome von Mundhöhle und Rachen, also Pharynx. Das sind auch tatsächlich die Männer führend. Männer erkranken im Schnitt ungefähr doppelt so häufig an Karzinomen der Mundhöhle und des Pharynx und sind im Mittel auch ein paar Jahre, also je nach Literatur, 2, 3 bis 5 Jahre jünger bei der Erkrankung als Frauen. Bei Männern werden am häufigsten Tumore des Oropharynx diagnostiziert, während bei Frauen eben Neubildungen in der Mundhöhle und der Lippe am häufigsten sind. Die Erkrankungsraten zwischen 1999 und 2011 sind angestiegen und ungefähr seit 2011 verlaufen die Raten bei Frauen ziemlich konstant. Bei Männern ist es auch wieder etwas rückläufig. Die Mortalitätsraten sind über den gesamten Zeitraum leicht rückläufig, bei Männern zumindest, bei Frauen nahezu unverändert. Insgesamt weisen Frauen mit knapp 65% im Vergleich zu Männern mit 52% eine höhere relative 5-Jahres-Überlebensrate auf.
Ja, also Frauen kriegen es seltener und wenn sie es haben, stecken sie es auch besser weg. Das ist ja schon mal...
Sie kriegen es seltener und sie kriegen es später.
Ja, sie kriegen es später, ja.
Ja.
Gut, das hat möglicherweise, diese Daten habe ich jetzt tatsächlich nicht, aber das hat möglicherweise eben auch mit diesen Risikofaktoren zu tun. Also wie ich ja schon eingangs sagte, Tabak und Alkohol sind die wichtigsten Risikofaktoren und das unverändert, aber eben als weiterer Hauptrisikofaktor eben wie beim Zervixkarzinom bei den Frauen ist eben auch das humane Papillomavirus jetzt auf dem Vormarsch und ich habe dazu keine Daten, aber in meiner Erfahrung sind das eben die jüngeren Patienten, die das kriegen, die etwas gepflegteren Patienten auch.
Genau, also da gibt es Untersuchungen und es sind durchschnittlich jüngere Patienten und die haben weniger Alkohol und weniger Nikotinabuse. Es ist nicht so, dass die nicht rauchen, also die rauchen auch schon und das Risiko ist ja, wenn du rauchst, trotzdem erhöht. Aber insgesamt ist es eine Patientenkohorte, die jünger ist, die weniger geraucht hat, die weniger Alkohol getrunken hat.
Ja, der Alkohol hat ja so einen potenzierenden Faktor. Also wenn man jetzt nur Alkohol trinkt oder nur Nikotin, alleine ist das Risiko schon erhöht. Aber in der Kombination ist es sozusagen nicht additiv, sondern es potenziert sich dann.
Ja, ich glaube so grob irgendwie 8-fach, wenn du rauchst und bis zu 30-fach in der Kombination. Also schon relevant.
Genau, also HBV ist der neue Alkohol, könnte man sagen.
Und dann gibt es natürlich noch das, aber zumindest in unserem Breitengraden relativ seltene Nasenrachenkarzinom. Da gibt es als Risikofaktor das Epstein-Barr-Virus und ein Verzehr von großen Mengen von Lebensmitteln mit Nitrosamin, also irgendwie so gesalzener Fisch, ist wohl ein spezifischer Risikofaktor dafür. Und grundsätzlich gibt es auch Hinweise auf eine einfach genetische Veranlagung für die Entwicklung von Karzinom Kopf-Hals-Bereich, damit unter durchaus gehäuft familiäres Auftreten beobachtet werden kann.
Ja, ist aber nicht wie beim Brustkrebs. Also beim Brustkrebs ist es ja sehr krass teilweise, aber es gibt einfach, die Gene spielen da auch eine kleine Rolle. Vielleicht nochmal kurz zu diesen Zahlen. Die sind vom Robert-Koch-Institut von 2022 und beziehen sich auf Deutschland. Und Tobias hat ja schon gesagt, es gibt Karzinome, die bei uns selten sind, das Nasopharynx-Karzinom in Europa, in den USA 0,5 bis 1 pro 100.000 als Inzidenz. Das sind 0,2% aller Tumorerkrankungen, das ist wenig. Und in Teilen Asiens und Nordafrika ist das einfach endemisch. Ne? 30 zu 100.000. In Taiwan macht es fast 20% der neu erkrankten Karzinome aus und ist die häufigste Todesursache junger Männer. Das ist immer das, was wir in der Vorlesung gehört haben. Wir haben damit ja nicht so direkten Kontakt, aber das scheint immer noch so zu sein. Und auch der Altersgipfel ist von je nach Region unterschiedlich. Also diese Nasopharynx-Karzinome betreffen in Afrika häufig Kinder.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen einen trockenen Block gehabt. Lass uns dann mal zurückkommen zur Klinik und über Symptome sprechen. Also warum kommt denn der Patient zu uns, beziehungsweise warum geht er zum HNO-Arzt? Das ist ja bei den einzelnen Tumoren ziemlich unterschiedlich. Beim Larynxkarzinom ist es ja oft einfach eine Heiserkeit. Also gerade beim glottischen Larynxkarzinom so früh eine Heiserkeit. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum die eher eine gute Prognose haben, weil sie eben schnell Symptome machen. Und das ist auch ein Symptom, was den Patienten oder die Patientin stört. Warum man dann auch eben einen Arzt aufsucht. Karzinome im Oropharynx oder im Hypopharynx, sind ja schon ein bisschen schwieriger. Die Patienten haben ja häufig relativ schwammige Symptome, unklar, Schluckstörungen, Schmerzen, vielleicht mal eine Heiserkeit, vielleicht aber auch Ohrenschmerzen oder eben zervikale Metastasen dann im Spätstadium. Das heißt, sie merken irgendwie eine Schwellung beim Rasieren oder beim Schminken. Und das ist trotzdem häufig als erstes Symptom, was der Patient oder die Patientin beschreibt.
Ja, das ist der berühmte Halslymphknoten, der nach dem Luftzug aufgetreten ist, der bestimmt wieder weggeht. Ja, vielleicht nochmal kurz zu den Ohrschmerzen. Das finde ich immer ganz spannend. Der Gehörgang und das Trommelfell, ich bin ja auch ein bisschen otologielastig, haben ja eine relativ komplexe Innovation, auch durch den Vagus. Und die Patienten müssen ja auch immer wieder husten beim Ohrenputzen.
Ja, genau. Also das ist die Jakobschen Anastomose. Ich sehe es auch immer wieder bei den Patienten, wenn die bei uns in der zentralen Aufnahme sitzen, eben vor einer Panendoskopie, und die haben einen starken Verdacht auf ein Oropharynxkarzinom. Und dann haben die häufig wirklich so Ohrenschmerzen. Das berichten die einen, wenn man danach fragt. Und deshalb ist es ja auch immer ein Credo, was wir auch in der Vorlesung predigen, dass eben Patienten mit einer Heiserkeit oder unklaren Schluckschmerzen oder unklaren Ohrenschmerzen, die insgesamt über 4 Wochen anhalten, die müssen einfach beim HNO-Arzt vorgestellt werden.
Okay, jetzt hast du das Stichwort Panendoskopie gebracht. Ich bringe jetzt nochmal das Stichwort Staging. Also es gibt ja große Gemeinsamkeiten, vor allem in der Diagnostik und diesen Staging-Untersuchungen bei den Kopf-Hals-Karzinom-Patienten. Das können wir vielleicht jetzt einmal allgemein besprechen, weil das ja eigentlich für alle gilt. Was ist denn der minimale Datensatz bei uns in der Klinik?
Zum Staging gehört natürlich, wie angesprochen, die Panendoskopie. Das heißt, wir untersuchen die Schleimhäute des oberen Aerodigestivtrakts, um einmal die genaue Lokalisation des Tumors, die genaue Tumorausdehnung beurteilen zu können und letztlich um Zweitkarzinome ausschließen zu können. Da muss man, glaube ich, auch erläutern, was heißt Panendoskopie, was verstehen wir darunter. Die Panendoskopie besteht aus mehreren Untersuchungen, die in Narkose stattfinden. Der eine Teil ist die Mikrolaryngoskopie, dann die Pharyngoskopie oder Hypopharyngoskopie, die Tracheobronchoskopie und eine Ösophagoskopie. Und im Rahmen dieser Panendoskopie bietet sich das natürlich an, auch Proben aus dem Tumor zu nehmen. Das kann man bei offensichtlichen Tumoren, die irgendwo groß sind und gut erreichbar sind, kann man das auch manchmal einfach in lokaler Betäubung machen beim Erstkontakt. Und das geht ganz gut, wenn das ein bisschen schwieriger zu erreichen ist oder wenn der Patient das jetzt auch in lokaler Betäubung nicht möchte, dann kann man eben die Histologiegewinnung prima im Rahmen der Panendoskopie durchführen. Und was natürlich zum Staging noch dazu gehört, ist eine Bildgebung. Die ist in der Regel sogar der Panendoskopie vorgeschaltet. Und da machen wir im Grunde das CT, Kopf, Hals, Thorax, Abdomen. Aber natürlich kann es davon auch Ausnahmen geben.
Gut, also Staging heißt bei uns Panendoskopie und Bildgebung. Genau, und wir machen hier in Ganzkörper-CT. Der Wunsch war, dass wir mal sagen, wie wir es machen. So ist es hier halt die Regel. Manchmal kommt der Patient mit einem kleinen Larynxkarzinom und einem Hals-CT schon zu uns. Dann kann man auch mal noch kleinere ergänzende Untersuchungen machen, aber das ist eben nicht die Regel.
Genau, aber letztlich, was man dann immer ergänzen sollte, ne, zumindest laut Leitlinie, ist ja immer eine Schnittbildgebung vom Thorax. Also ein reines Röntgen des Thorax ist nicht adäquat. Und beim Abdomen gibt es auch Hinweise, dass eine Schnittbildgebung einfach sensitiver ist. Es gibt auch Kliniken, die machen einen Leberultraschall. Das ist nicht falsch, aber genau wie du sagst, wir sollen ja sagen oder wir sollen so ein bisschen drauf eingehen, wie wir hier das in Tübingen machen. Und da ist halt das CT über dem Bereich das, was wir so machen.
Und dann kommt noch was, auch eine persönliche Sichtweise. Ich will da keinem Radiologen zu nahe treten, aber tatsächlich ist meine Erfahrung, dass im niedergelassenen Bereich die Radiologen eher sparsam mit Kontrastmittel sind. Das heißt, wenn man dann so ein Hals-CT sieht, ist es häufig qualitativ nicht ideal. Also gerade wenn man so komplexe Tumoren hat, also da muss man einfach dann drauf achten. Und dann wissen wir hier halt, puff, da kriegen wir hier in der Regel einfach eine sehr gute Diagnostik. Das ist soll nicht ausschließen, dass man nicht externe Bilder nehmen kann. Die sind häufig eben auch sehr gut, aber man muss die eben sehr kritisch beurteilen. Die sind teilweise dann auch schon 3 Monate alt oder 2 Monate alt und sind dann einfach nicht mehr aktuell genug.
Der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich sagen, weil wir haben es bisher gar nicht so explizit erwähnt, es ist immer ein kontrastmittelverstärktes CT. Also es ist kein Nativ-CT, sondern immer ein CT mit Kontrastmittel, was hier gefahren wird.
Okay, was würdest du sagen, wenn jetzt so ein Patient mit so einem dicken Lymphknoten kommt? Gleich eine Stanze machen? Machen wir ja mit dem Ultraschall mittlerweile.
Nö. Also wenn man den Primarius identifizieren kann, dann würde ich den Lymphknoten erstmal in Ruhe lassen. Und tatsächlich sind auch die Empfehlungen ja, dass man vor der Bildgebung am besten das Gewebe in Ruhe lässt. Also da wäre zuerst mal die Bildgebung. Wenn man den Primarius natürlich nicht sieht, auch in der Bildgebung nicht sieht, dann spricht man ja im Grunde von einem Kupp-Syndrom, also ein Cancer of Unknown Primary. Und dann kann man natürlich drüber diskutieren, wir wollen ja eine Histologie haben, dann musst du an Lymphknoten ran.
Ja, Kupp ist nochmal 1 oder 2 Episoden für sich. Schönes Thema, prüfe ich sehr gerne im Staatsexamen. Kann man die ganze Klaviatur runterspielen. Aber wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Aber es ist gut, dass wir den Begriff schon mal eingeführt haben. Okay, meine zweite Frage zielt auf die Panendoskopie. Die machen wir ja auch, um ein synchrones Zweitkarzinom auszuschließen. Die Literatur ist da ja nicht sehr präzise und hat eine brutal große Spanne. Ich habe das nochmal nachgelesen, weil ich immer nur so diese Roundabout-Zahlen gehört habe. Um die Spanne liegt zwischen 0,3 und 14%. Also in 0,3 bis 14% findet man bei einem Tumor 1 noch einen Tumor 2 woanders.
Ja, also je nach Literatur gibt es auch die Einschätzung zwischen 5 und 10%. Aber ehrlicherweise würde ich sagen, hier am Zentrum sehen wir das doch wesentlich seltener.
Ja, viel seltener. Ich muss sagen, ich sehe es brutal selten, ganz selten. Und ich meine, ich habe also hunderte, tausende Panendoskopien gemacht. Das ist wirklich selten, dass man das nochmal findet. Aber ist, wie gesagt, eine persönliche Einschätzung von uns zwei jetzt.
Aber es gibt's halt. Man muss einfach im Hinterkopf haben, viele Patienten, die Risikofaktoren für ein Kopf-Hals-Karzinom mitbringen, haben natürlich mit dem Risikofaktor Rauchen auch eben ein Risiko für ein Lungenkarzinom.
Absolut, absolut. Und ich glaube, dieser kleine zusätzliche Aufwand, das geht ja fix, ist wichtig. Und ja, jetzt haben wir die Diagnostik abgeschlossen und dann melden wir den Patienten bei unserer Kopf-Hals-Tumor-Konferenz an. Bei uns sitzt da ja ein HNO-Arzt, also in der Regel ein erfahrener Onkochirurg, ein Kollege aus der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, die ich an der Stelle sehr lieb grüßen möchte. Wir haben eine ganz tolle Kooperation hier mit denen. Es ist einfach eine Zusammenarbeit. Das ist nicht an allen Zentren so. Dann sitzt da ein Radiologe, ein Pathologe und in der Regel noch ein Onkologe aus der medizinischen Klinik.
Genau, und ich meine, bei entsprechender Zertifizierung, und das sind wir ja, wir sind ein zertifiziertes Tumorzentrum, ist das auch so vorgeschrieben und empfohlen. Und dann gibt es auch immer noch die Kollegen, die für spezielle Fälle mit hinzugezogen werden können, wie Nuklearmediziner oder Herz-Thorax-Chirurgen. Und das habe ich ja gerade schon gesagt, wir sind ein zertifiziertes Zentrum hier und die Zertifizierung ist immer ein großer Aufwand. Aber es hat sich ja gezeigt, im Schnitt werden Patienten an eben großen, zertifizierten Zentren besser versorgt und haben auch ein besseres Outcome. Und im Rahmen der Vorstellung im Tumorboard wird ja dann auch jeder Patient besprochen und eben für den Patienten die beste Therapie empfohlen.
Genau, therapeutisch ist ein gutes Stichwort. Also wir haben ja ganz allgemein gesprochen in der onkologischen Therapie bei den Kopf-Hals-Tumoren, das ist wichtig, das ist bei anderen Tumoren anders, eigentlich typischerweise drei Säulen. Und die Patienten können häufig auch zwischen unterschiedlichen Therapien auswählen. Das ist ja, wir empfehlen, aber das heißt nicht unbedingt, dass der Patient auch dem folgt. Also bei den drei Säulen ist einmal die OP. Die OP kann unter Umständen mit einer Adjuvantentherapie kombiniert werden, also einer Bestrahlung oder einer Radiochemotherapie. Neoadjuvant, das gibt es in der HNO eigentlich so gut wie gar nicht. Das gibt es in einer Studie, weiß ich, an der wir teilgenommen haben, da ist Neoadjuvant behandelt worden, aber ansonsten nicht. Die zweite Option ist eine primäre Bestrahlung oder eine primäre Radiochemotherapie, was sicherlich der häufiger ist. Und diese zwei Therapien, also OP mit Adjuvanz oder primäre Radiochemotherapie, sind in der Regel kurativ intendiert. Und die dritte Option ist eben eine reine Systemtherapie und die ist eigentlich in der Regel palliativ.
Kurativ und palliativ ist, glaube ich, wichtig zu unterscheiden. Und im Palliativsetting, klar, kannst du palliativ auch eine Bestrahlung machen oder eine reine Systemtherapie. Aber es ist, wie du sagst, im kurativen Setting gibt es eigentlich diese Säule OP plus minus eine Adjuvanz oder die primäre Bestrahlung bzw. die primäre Radiochemotherapie.
Ja, und ich meine, bei Therapie müssen wir immer dazu sagen, das ist natürlich jetzt die gezielte onkologische Therapie, aber wir haben eben auch viele supportive Therapien. Also zum Beispiel die Tracheotomie für Patienten, die einfach schlecht Luft kriegen oder schlecht Luft kriegen bekommen.
Ja, oder eine PEC.
Eine PEC zum Beispiel, ja. Also eine PEC ist eine Magensonde, schlussendlich durch die Bauchdecke. Tumor Debulking ist ja auch eine Operation, aber nicht im eigentlichen Sinne eine kurative Ansatz. Also da gibt es schon verschiedene Sachen. Da kommen noch ganz viele andere. Physiotherapie, Ernährungsberatung. Also das sind einfach viele zusätzlichen, supportiven Ansätze, die wir einfach mittlerweile auch hier abbilden.
Okay, aber lass uns das doch nochmal ganz konkret am Beispiel kurz durchgehen.
Ja, machen wir. Aber vielleicht vorher noch ein Stichwort zur Nachsorge. Also es gibt ja Empfehlungen in Deutschland. Kannst du gleich nochmal erzählen. Ich sag mal, wie wir es hier immer machen. Typischerweise sehen wir die Patienten im ersten Jahr hier, alles Vierteljahr. Und alternierend dazu der HNO-Arzt. Das heißt, sie werden im ersten Jahr alle 6 Wochen gesehen, abwechselnd hier und abwechselnd beim HNO-Arzt. Und dann im zweiten Jahr verdoppelt sich dann diese Zeitspanne. Also da ist es dann alle Vierteljahr und danach alle halbe Jahre. Und ich glaube, du hattest es auch nochmal nachgeschaut, wie es in Deutschland empfohlen ist.
Wenn du die Leitlinien dir anguckst für die Kopf-Hals-Karzinome, dann wird es in den ersten 2 Jahren eben der maximale Abstand ist vierteljährlich. Insofern sind wir da mit dem Tübinger Konzept, die Patienten eben alternierend mit dem Hausfacharzt alle 6 Wochen zu sehen. Das heißt, die sind alle Vierteljahr bei uns, sind wir da ganz gut. Und dann ab dem dritten Jahr kann man eben das, wie du gesagt hast, erweitern. Und in der Regel gelten die Patienten ja ab dem 5. Jahr als geheilt. Und da sind die Leitlinien ja recht schwammig. Also da kann man je nach Risiko, so steht es glaube ich da drin, kann man weitere regelmäßige Kontrollen machen. Wir handhaben es ja hier so, dass wir die zumindest einmal im Jahr sehen.
Ja, genau. Und ich meine, vielleicht noch 2 Dinge dazu. Wir haben natürlich hier eine Besonderheit in Tübingen, dass wir halt eine Riesenklinik sind, aber eigentlich eine ziemlich kleine Stadt und ein extrem großes Einzugsgebiet haben. Und ich finde deswegen auch sehr wichtig, auch für die Patienten, dass wir eben die niedergelassenen HNO-Ärzte damit einbeziehen. Das sind ja super erfahrene Kollegen, die kennen ihre Patienten. Und deswegen finde ich es auch gut, dass sie damit einbezogen werden. Das andere ist, je nachdem, welcher Tumor in der Nachsorge, muss man gucken, also ein metastasiertes Oropharynxkarzinom, da wird man wahrscheinlich eher nochmal auch eine Bildgebung in der Nachsorge machen und eben bei einem kleinen Larynxkarzinom, da spiegelt man eben nur rein. Also das würde ich jetzt hier auch nicht weiter vertiefen, aber in der Nachsorge ist es häufig so, dass auch Bildgebungen noch gemacht werden.
Absolut. Und das sind auch die Empfehlungen der Leitlinien, dass man eben Bilder macht und sogar auch Schnittbildgebung. Und auch wenn der Patient primär bestrahlt wurde, auch dann umso wichtiger ist eben eine Nachsorge inklusive Schnittbildgebung.
Okay, dann machen wir jetzt auch mal ein kleines Beispiel. Jetzt habe ich das kleine Larynxkarzinom erwähnt, vielleicht mit einem kurzen Klassiker. Also jetzt kommt der Patient, kommt vom HNO-Arzt überwiesen zu uns in die Poliklinik. Verdacht auf Larynxkarzinom.
Genau, dann hat man ja gesagt, man sollte gucken, was haben die für Probleme. Das heißt, meine erste Frage wäre, was sind die Symptome? Was hat sie zum HNO oder überhaupt zum Arzt geführt? Und beim kleinen Larynxkarzinom, würde ich davon ausgehen, ist es eine Heiserkeit.
Ja, ich habe seit 3 Monaten brutale Heiserkeit, hört man doch.
Dann braucht es in der Anamnese immer die Noxen, die man mit abfragt. Und natürlich sollte man auch nach Begleitsymptomen fragen. Also gibt es einen Bluthusten? Gibt es eine Luftnot? Oder ist eben die Heiserkeit das Einzige?
Genau, das ist ja bei den kleinen, bei so einem kleinen Larynxkarzinom, genau, da ist die Heiserkeit dann in der Regel das Einzige.
Genau, und bei Noxen, klar, die typischen Rauchen und Alkohol muss man auf jeden Fall abfragen.
Gut, und jetzt, wenn man reinschaut, sieht man so eine kleine verruköse Veränderung an der Stimmlippe, sagen wir mal vorderes Drittel auf einer Seite. Genau, und dann, wie gehen wir jetzt weiter vor?
Dann ist ja bei uns so, solange wir nicht wissen, was es ist, gehen wir davon aus, dass es was Bösartiges ist. Das heißt, dann sollte der Patient eben das Staging kriegen. Das heißt, einmal eine Schnittbildgebung und zeitnah eine Panendoskopie. Und zeitnah, wir versuchen quasi den Patienten zu versorgen vom Erstkontakt bis die Diagnose steht, sollten 2 Wochen nicht vergehen. Und dann haben wir eben nach spätestens 2 Wochen die Gewissheit, mit was wir es zu tun haben, weil wir die Schnittbildgebung haben und eben eine Panendoskopie gemacht haben mit einer Probebiopsie.
Gut, jetzt haben wir die Probe genommen, also Panendoskopie, Probe genommen, Patient kann nach einem Tag wieder nach Hause gehen. Das ist also ein kleiner endoskopischer Eingriff. Gut, jetzt haben wir das T1A-Larynxkarzinom, das ist sozusagen auf eine Stimmlippe begrenzt. Keine Metastasen, Patient wird in der Tumorkonferenz vorgestellt, dann hätten wir wahrscheinlich, sage ich jetzt mal hier, 2 Optionen. Die eine Option wäre eben die laserchirurgische Resektion, das wäre die operative Säule und das andere wäre eine Bestrahlung. Also man kann die auch fokussiert einzeln bestrahlen, haben sie dann auch ganz guten Outcome, aber empfehlen wir tatsächlich in der Regel nicht, ist nur eine Alternative.
Genau, und jetzt können wir ja sagen, wir operieren den Patienten und dann hat man eben bei diesen kleinen Larynxkarzinomen die Möglichkeit, über eine laserchirurgische Tumorresektion den Tumor zu resezieren und letztlich dann kann der Patient auch schon in die Nachsorge.
Genau, ne? Also der wird dann rausgeschnitten. Teilweise brauchen die dann auch noch eine Stimmreha, macht man nicht sofort, wartet ein bisschen, bis das verheilt ist, aber dann gehen die Patienten regulär in die Nachsorge rein und dann im Prinzip ist das ein relativ kleiner Fall. Patienten haben eine sehr gute Überlebenswahrscheinlichkeit und es gibt aber trotzdem ab und zu Rezidive, deswegen eben ist die Nachsorge sehr wichtig und wird bei uns auch sehr konsequent durchgeführt. Ich finde, dass dafür eigentlich auch eine Sondervergütung bereitstehen sollte. Also wir betreiben hier an der Uniklinik sehr viel Aufwand, was diese Nachsorge angeht. Die Zuständigkeiten sind, glaube ich, gar nicht so richtig eisenhart geklärt. Und ich finde schon, dass es, also, aber es ist eine persönliche Meinung.
Okay, also ich denke, dann haben wir für die Einführung zum Thema Kopf-Hals-Karzinom schon doch einiges besprochen. Wir haben allgemein über die Häufigkeit der Kopfhalskarzinome gesprochen. Wir haben über Ursachen, Risikofaktoren gesprochen. Wir haben schon über die Panendoskopie gesprochen. Wir haben über Bildgebung gesprochen, Staging, was eine zentrale Rolle spielt. Und wir hatten Patienten mit einem Larynxkarzinom durchgespielt.
Und geheilt.
Und geheilt.
Wie immer tipptopp zusammengefasst, Tobias.
Dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 12 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab, talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.